Walter Benjamin, Philosoph, Literaturkritiker, Übersetzer, Marxist. Als linker Schriftsteller und Jude auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus stirbt er im September 1940 im nordspanischen Grenzort Portbou. Wegen fehlendem Stempel für seine Ausreise aus Frankreich befürchtet Benjamin, an die Nazis ausgeliefert zu werden und nimmt sich das Leben. Mit seinem Œuvre prägt Walter Benjamin bis heute die wissenschaftliche Auseinandersetzung in den Bereichen Kulturgeschichte und Philosophie. So verfasste er beispielsweise 1935 den Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, in dem er sich mit Veränderungen auseinandersetzt, die durch Medieneinsatz, durch die neuen technischen Möglichkeiten wie etwa Fotografie, Ton- und Filmaufnahmen sich ergeben. Die Abhandlung ist bis heute ein Standardwerk innerhalb der Medienwissenschaften. Im September 2015 jährt sich der Todestag von Walter Benjamin zum 75. Mal. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, in einer kleinen Sendereihe den Menschen und Wissenschaftler Walter Benjamin zu würdigen. Heute richten wir zunächst den Blick auf Walter Benjamins Privatleben.
Berliner Kindheit.
Berlin an der Wende zum 20. Jahrhundert. Es ist die Blütezeit des Imperialismus. Kaiser Wilhelm II. Will Deutschland als Weltmacht etablieren. Das gesellschaftliche Klima ist rigide, patriarchal, militaristisch und konservativ. Am 15. Juli 1892 kommt Walter Benjamin als ältester von drei Geschwistern zur Welt. Die Eltern sind wohlhabend, liberal und jüdischen Glaubens. An seine Schulzeit, Singen bei Lehrer Knoche, erinnert sich Walter Benjamin in Berliner Kindheit um 1900.
Geübt wurde das Reiterlied aus Wallenstein. Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, ins Feld, in die Freiheit gezogen. Im Feld, da ist der Mann noch was wert, da wird das Herz noch gewogen. Herr Knoche wollte von der Klasse wissen, was denn der letzte Vers bedeuten solle. Natürlich konnte niemand Antwort geben. Herr Knoche aber schien das eben recht und erklärte, das werdet ihr verstehen, wenn ihr groß seid.
Von 1905 bis 1907 besuchte Benjamin die Hermann-Litz-Schule Haubinder, eine reformpädagogische Schule in Thüringen. Abitur machte er 1912 am Kaiser-Friedrich-Gymnasium in Berlin. Danach will er studieren und Gelehrter werden. Finanziell setzt er dabei auf die dauerhafte Unterstützung durch seine Eltern. Dazu die in Hamburg lebende Autorin und Benjamin-Kennerin Birgit Haustedt.
Also die erste finanzielle Basis war tatsächlich die Unterstützung durch die Eltern. Und Benjamin hatte als erstes, und ich glaube, das war auch sein großes Berufsziel, also Benjamin wollte Privatgelehrter werden und ging selbstverständlich davon aus, dass seine Eltern ihn dabei unterstützten.
Stationen eines Intellektuellen.
Benjamin studiert Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte zunächst in Freiburg und ab dem Wintersemester 1912-13 in Berlin. Er engagiert sich in der freideutschen Jugendbewegung. Mit seinem wissenschaftlichen Vorankommen in Freiburg scheint er unzufrieden. So schreibt er im Mai 1912:
Die Wissenschaft ist eine Kuh. Sie macht Mu. Ich sitze im Hörsaal und höre zu. Tatsächlich komme ich hier 10-mal weniger wie in Berlin zu eigenem wissenschaftlichen Denken.
Später an der konservativen Berliner Universität gründet Benjamin den Sprechsaal, ein unabhängiges Diskussionsforum für kritisch eingestellte Studierende. Hier trifft er auch Dora Pollack, seine zukünftige Frau. 1914 wird Benjamin zum Präsidenten der Freien Berliner Studentenschaft gewählt.
Man kann auch versuchen, Benjamins frühes Engagement in der Studentenbewegung einzuordnen in die, sagen wir mal, allgemeinen künstlerischen und politischen Entwicklungen. Also ab 1910 verändert sich die Kunst. Es gibt die ersten abstrakten Kunstwerke, es gibt den Expressionismus und in der Literatur gibt es eine ganz starke Tendenz, sich gegen die Väter aufzulehnen. Und also der Expressionismus gilt ja als Kunst der Jungen gegen die Väter. Und vielleicht kann man die Studentenbewegung auch in diesem Protest gegen die Väter und gegen das Überkommene. Und in Berlin war er ja ganz stark mit dem Preußischen und dem Wilhelminismus konfrontiert, was ja sehr konservative Lebensformen, sehr strenge und diese strenge militärische Disziplin beinhaltete. Also vielleicht kann man das in diesem Zusammenhang auch Benjamins Protest sehen. Man könnte dann nochmal dazu gucken, wie dieses liberale, großbürgerliche Judentum, dass die eben mit diesen ganz konservativen Bestrebungen auch nicht einverstanden waren. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Benjamin doch sehr früh schon politisch tätig war. es gibt nicht so viele andere, von denen man das sagen kann. Also viele andere große Intellektuelle.
1917 zieht Benjamin nach Bern. Er schreibt seine Dissertation »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik« und wird 1919 mit der Bestnote »Summa cum laude« promoviert. Mit seinem Buch »Ursprung des deutschen Trauerspiels« möchte Benjamin sich 1925 an der Frankfurter Universität habilitieren. Der durch die konservative Professorenschaft drohenden Zurückweisung seiner Habilitation kommt Benjamin zuvor und zieht seinen Antrag zurück. Seine Vorstellung, Dozent an einer Universität zu werden, lässt sich damit nicht realisieren. Als freier Schriftsteller sind Benjamins Verdienstmöglichkeiten jedoch äußerst beschränkt. Auch kann ihn sein Vater aufgrund großer Aktienverluste nicht mehr ausreichend unterstützen. Dazu Birgit Haustedt.
Anfang 1920 hat sein Vater große Aktienverluste gemacht. Und da bröckelte diese Sicherheit. Für Benjamin war klar, er würde nicht irgendwie was ganz anderes machen. Also für ihn war klar, er möchte geistig arbeiten. Er hatte den inneren Auftrag und er hat sich bemüht, verschiedene Jobs zu bekommen beim Fischer Verlag, hat aber alles nicht geklappt.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten flieht Benjamin im September 1933 nach Paris. Seine Publikationsmöglichkeiten im Exil sind eingeschränkt, seine finanzielle Lage prekär.
Benjamins bewegtes Privatleben.
Nicht nur in seinem Schaffen setzt Walter Benjamin sich kritisch mit verknöcherten kulturellen und gesellschaftlichen Strukturen auseinander. Auch in seinem Privatleben verfolgt er bereits gegen Ende des Ersten Weltkriegs Vorstellungen, die aus heutiger Sicht eher in der Studentenbewegung ab 1968 zu verorten wären. Walter Benjamin und seine Frau Dora, die 1917 heiraten und einen Sohn haben, führen eine Ehe, die Nebenbeziehungen zulässt. Walter fängt eine Beziehung mit Jula Kohn, einer Jugendfreundin, an. Dora verliebt sich in Walters besten Freund Ernst Schön. Beide besprechen ihre Beziehungen ausführlich miteinander. Walter hält insgesamt nichts von der bürgerlichen Ehe, Dora ist traditioneller eingestellt. Dazu die Hamburger Autorin Birgit Haustedt.
Ich glaube, dass Walter Benjamin eine andere Auffassung von Ehe und Liebe hatte als Dora Benjamin. Also Dora Benjamin war konventioneller. Dora Benjamin hat auch mit Ernst Schön, die ist dann irgendwie mit ihm dann nach London gegangen und konnte sich aber eigentlich nur vorstellen, die konventionelle Form der Ehe. Während Walter Benjamin von Anfang an eigentlich gegen die bürgerliche Ehe war.
Als Benjamins Eltern Walter und Dora ab 1920 nicht mehr finanziell unterstützen können, ziehen beide ins Haus der Eltern. Dora sorgt für die finanzielle Grundlage, übersetzt Kriminalromane, arbeitet als Angestellte in Büros. Das Paar entzweit sich. Dora will nicht auch noch für Benjamins Liebesverhältnisse finanziell die Unterstützung aufbringen. 1929 reicht sie die Scheidung ein. Ein Scheidungsdrama, ganz bürgerlich, mit wechselseitigem Vorwurf des Ehebruchs. Drei Frauen spielen in Walter Benjamins Leben eine besondere Rolle. Neben seiner Frau Dora, die Bildhauerin Jula Kohn und Asja Lazis. Asja Lazis stammt aus Moskau, ist Theaterregisseurin, Schriftstellerin und Kommunistin. Von ihr bekommt Benjamin entscheidende politische Impulse.
Die beiden haben sich enger kennengelernt auf Capri, wo sehr viele also auch Intellektuelle waren, zum Beispiel Ernst Bloch, weil Capri so billig war. Also er fand an Asja Lazis, glaube ich, ihre unglaubliche Vitalität toll. Dann hatten die beide ein Interesse fürs Theater. Also Benjamin war ja an seinem Trauerspielbuch, schrieb er. Und sie machte proletarisches Kindertheater in der Sowjetunion. Also sie hat ihm den historischen Materialismus nahegebracht. Sie hat ihm auch, sagen wir mal, von dem praktischen, in Anführungszeichen, Kommunismus erzählt und hat ihn auch begeistert. Also wenn man sie als Revolutionärin bezeichnet, dann stimmt das. Die muss das als Person auch so vertreten haben. Die entscheidenden Impulse hat er von ihr bekommen.
Benjamin widmet jede eines seiner Hauptwerke den wichtigsten Frauen seines Lebens. Dora seine Habilitation, Jula Kohn seine Abhandlung zu Goethes Wahlverwandtschaften und Asja Lazis seinen Text Einbahnstraße.
Walter Benjamin war jemand, der überhaupt seine Bücher gerne zueignete. Dora hat er seine Habilitationsschrift zugeeignet mit den ungefähren Sätzen, also entworfen 1916, vollendet 1925, damals wie heute meiner Frau gewidmet. Und das schreibt er zu einem Zeitpunkt, als die Ehe schon in einer großen Krise ist. Jula Kohn hat er den Wahlverwandtschaftsaufsatz gewidmet. Und für Asja Latsis hat er die komplizierteste und die schönste Widmung entworfen. Der widmet er die Einbahnstraße. Und diese Widmung ist so ein bisschen spezieller. Und die heißt, diese Straße heißt Asja Latsis Straße, nach der, die sie als Ingenieur im Autor durchgebrochen hat. Und das ist so ein Benjamin-Satz, der aber auch etwas darüber aussagt, dass er sehr viel von ihrer Methode des Denkens übernommen hat. Und dass er diesen Begriff Ingenieur verwendet, ist auch ein Begriff, der ja wahrscheinlich aus der Sowjetunion kommt und der ja auch sowas Technisches und Handwerkliches bezeichnet. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass er deren Anteil an seinem Denken eben auch nicht unter den Tisch fallen lässt.
Haschisch-Experimente. Unbegrenztes Wohlwollen. Versagen der zwangsneurotischen Angstkomplexe. Der schöne Charakter tut sich auf. Alle Anwesenden irisieren ins Komische. Zugleich durchdringt man sich mit ihrer Aura. Man geht die gleichen Wege des Denkens wie vorher, nur scheinen sie mit Rosen bestreut.
Diese Impressionen notiert Walter Benjamin nach der Einnahme von Haschisch am 18.12.1927 in Berlin. Es ist die Zeit der sogenannten wilden 20er Jahre, ein mutiger Aufbruch in allen gesellschaftlichen Bereichen. Gemeinsam mit Freunden experimentiert Benjamin in den folgenden Jahren auch in Frankreich und Spanien immer wieder mit Haschisch und anderen Drogen wie etwa Mescalin. Es geht ihm darum, Bewusstseinsveränderungen im Rausch zu erleben und zu erforschen. Die Drogenexperimente werden deshalb von Beobachtern und der Versuchsperson, dem Drogenkonsumenten, protokolliert. Auch Benjamins Freund, der Philosoph und Marxist Ernst Bloch, ist an den Drogenversuchen beteiligt. Bloch, auf dessen Texte sich Teile der 68er Studentenbewegung beziehen, ist auch mit deren Protagonisten Rudi Dutschke befreundet. Ein ursprünglich geplantes Buch über die Drogenexperimente realisiert Benjamin nicht. Posthum erscheint eine Sammlung von Protokollen, Skizzen und kurzen Texten unter dem Titel »Über Haschisch«, die in den 1970er Jahren häufig rezipiert werden.
Soweit der erste Teil unserer Sendereihe zu Walter Benjamin. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit seinen Medientheorien.